SAP News Podcast.
Eine neue Folge des SAP News Podcast, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte, aufgenommen in der zweiten Septemberwoche 2020. Das ist nicht ganz unwichtig zum Einordnen der Aktualität unseres heutigen Gesprächs. Klaus Krüsken begrüßt Sie wieder am Mikrofon. Es ist die Zeit, in denen auch in den süddeutschen Bundesländern die Sommerferien zu Ende gehen, der Schulanfang unter Corona-Vorzeichen überall in Deutschland zum Thema geworden ist. Nach einem Sommer, der war wie kein anderer, geht es nun in einen Herbst, wie wir ihn noch nicht erlebt haben. In den Unternehmen ist Homeoffice vielerorts zur Selbstverständlichkeit geworden und doch macht man sich Gedanken, wie können wir wieder mehr Mitarbeiter in die Firmen, in die Büros zurückholen, wieder Meetings mit Präsenz durchführen und dabei die Sicherheit aller gewährleisten. Auch bei SAP macht man sich diese Gedanken, nicht nur in Bezug aufs eigene Haus, man arbeitet an Entwicklungen, von denen wir einmal alle profitieren können. Mit der Beteiligung an der Corona-Warn-App ist SAP ja schon vorn dran in diesem Bereich. Jetzt geht es ums Thema Infection Protection im Unternehmen, damit wir wieder näher miteinander arbeiten können. Mein Gesprächspartner ist Kai Jeschke, Business Architect für die Fertigungsindustrie bei SAP in Hamburg. Hallo.
Hallo Herr Krüsken.
Bedanke mich für die Einladung nach Hamburg. Wir sitzen zum ersten Mal seit einigen Folgen dieser Podcasts wieder im selben Raum auf Abstand. Ich habe extra die langen Mikrofonkabel mitgebracht, damit wir uns ähnlich wie bei einer Fernsehtalkshow dann doch im selben Raum unterhalten können. Und das ist dann doch sehr vorteilhaft für unsere Gesprächsatmosphäre, glaube ich. Was machen Sie sonst, wenn Sie sich nicht mit dem Thema Infection Protection beschäftigen? Das war ja vor einem Dreivierteljahr noch gar nicht da für Sie.
Definitiv. Also als Business Architekt bin ich ja bei vielen Fertigungsunternehmen dabei, wenn sie jetzt in die neue Generation von SAP Software umsteigen, wie die Architektur aussieht, wie wir Prozesse miteinander vermischen können. Parallel, da kommen wir schon so ein bisschen in die Richtung, was wir gebaut haben, veranstalte ich so eine Hackathon-Serie, Hack to Soul, wo Kunden innerhalb von einer Woche komplett neue Applikationen selber entwickeln und wir zeigen denen eigentlich im Prinzip nur, wie es gemacht wird.
Und das nutzen Sie auch für das, worüber wir heute sprechen wollen, zum Thema Infection Protection. Aber vielleicht erst nochmal kurz aus dem SAP-Nähkästchen geplaudert. Wie geht man in Ihrem Unternehmen mit diesen Fragen jetzt ganz aktuell um? Was sind die Policies?
Ja, also wir haben eine globale Pandemie-Taskforce, die natürlich darauf achtet, dass wir hier saubere Prozesse in allen Ländern ähnlich oder gleich haben. In den Räumen muss man sich vorher anmelden. Es gibt ganz klare Richtlinien, wie viele Personen sich in einem Raum aufhalten dürfen. Man muss sich vorher anmelden, damit nicht dieses Mallorca-Prinzip da ist. Und es gibt natürlich ganz klare Richtlinien, wann man seine Maske tragen muss, wann man seine Hände desinfizieren muss und natürlich auch, wenn man Kundentermine hat. Kundentermine nur businesskritisch im Prinzip.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, SAP war auch wesentlich beteiligt an der Corona-Warn-App, die bisher über 17 Millionen Menschen in Deutschland auf ihre Smartphones geladen haben. Kann man sagen, ein Erfolg?
Definitiv. Also wir sind ja bekannt für Business-Software, für einen kleinen eingeschränkten Nutzerkreis. Mit der Corona-Warn-App haben wir in einer unheimlich kurzen Zeit von 4 Wochen, glaube ich, 16,7 Millionen Nutzer gehabt. Das ist eine Consumer-Applikation und das ist für uns natürlich auch eine Besonderheit, in so kurzer Zeit so viele Nutzer zu registrieren und natürlich auch was Gutes für die Welt zu tun und für das Land selber.
Als Technologieunternehmen arbeitet SAP natürlich auch noch an anderen Themen in diesem Kontext. Sie haben eben schon die Taskforce, die sich um die Policies kümmert, angesprochen. Gibt es auch eine Taskforce, die sich um Corona-nahe Entwicklungen kümmert?
Da gibt es mehrere Bereiche, keine einzige Taskforce, aus dem ganz einfachen Grund. Eine Pandemie-Taskforce ist dafür da, interne Prozesse zu optimieren. Aber wenn wir um Innovation gehen und ich möchte das zentral steuern, ist es eigentlich im Prinzip ein Hemmschuh. Es gibt verschiedene Programme, wo wir bestimmte Bereiche bundeln von Softwarelösungen, die wir teilweise auch den Kunden zur Verfügung stellen. Es gibt interne Hackathons und interne Programme. Und das, was wir gemacht haben, war auch aus einem Bereich, was das One Billion Lives heißt. Und daraus ist es im Prinzip entstanden.
Also man kann sagen, es ist so eine richtige Startup-Energy bei Ihnen.
Im Prinzip kann man das sagen und ich arbeite auch mit sehr vielen jungen Leuten. Man kann auch sagen, in dem Team bin ich der alte Sack, aber im Prinzip so eine Startup-Mentalität ist da schon vorhanden.
Sie haben gerade das Stichwort One Billion Lives gegeben. Was steckt da genau dahinter?
Das ist ein Programm der SAP, wo verschiedene Mitarbeiter oder Gruppen von Mitarbeitern Ideen platzieren können. Es gibt verschiedene Assessments, wo diese Ideen gefiltert und bewertet werden können. Und die Besten bekommen dann die Chance, diese Ideen umzusetzen.
Und geht also um alles, was der Menschheit gut tun könnte.
Es geht um alles, was der Menschheit gut tut. Da sind Schulungsmaßnahmen in der dritten Welt, da sind Bio-Food-Sachen drin. Und jetzt im Bereich von Corona gab es ein spezielles Billion Lies, wo verschiedene Szenarien abgebildet worden sind. Eins ist unser, ein anderes ist jetzt beispielsweise Monitoring, wie viele Krankenhausbetten stehen zur Verfügung, welche Equipment stehen zur Verfügung. Zum Glück brauchen wir das jetzt nicht, hat sich ja doch ein bisschen besser entwickelt, als man zuerst dachte. Aber das ist das Programm.
Jetzt reden wir sehr viel drumherum, jetzt reden wir drüber. Woran arbeiten Sie?
Ja, also für unsere Aufgabe oder unsere Eingangssache war, dass wir eine Plattform bauen wollten, wo man das ganze Thema Corona ein bisschen mit unterstützen kann. Und dabei hat sich herausgestellt, dass natürlich das Monitoring, wie viele Personen in einem Raum sind, natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und daraus haben wir jetzt verschiedene Szenarien entwickelt. Und wir haben schon im Mai angefangen, die ersten Piloten hier zu bauen. Da waren eigentlich die Offices noch komplett geschlossen. Seitdem hat sich natürlich auch viel Interessantes ergeben.
Was sind denn diese Szenarien, die Sie da im Blick haben?
Also das erste Szenario war im Prinzip, dass wir messen wollten, wie viele Personen befinden sich in einem Raum. Weil nach den neuen Regeln hat ja jeder Raum ein bestimmtes Limit. Wenn man hier durch die Türen geht, sieht man überall ein Schild, wie viele Personen sich in einem Raum aufhalten dürfen. Und wir wollten halt mit technischen Mitteln feststellen, wie viele Personen sind in einem Raum, ohne dass wir eine Kamera aufstellen. Weil das ist natürlich einfach, aber unter Gesichtspunkten der Datensicherheit inakzeptabel.
Welche Lösung haben Sie dann gefunden?
Wir haben zwei Lösungen hier pilotiert. Die eine Lösung ist, dass jemand ein Armband bekommt, ein Bluetooth-Armband, womit wir messen können, wo sich das Armband befindet. Und wenn jemand einfach in eine Kiste greift und das Armband nimmt, dann weiß man ja auch nicht, wer das ist. Das wäre die eine Lösung.
Also vergleichbar, wie wenn ich mir bei einer Konferenz ein Headset für die Übersetzung mitnehme und es am Schluss wieder abgebe.
Ungefähr so. Ja, Technologie, haben wir einen Technologiepartner, der sowas übrigens erfolgreich auf Kreuzfahrtschiffen einsetzt, wo kleine Kinder verloren gehen. Überlegen Sie mal, wie groß ein Kreuzfahrtschiff ist. Und wenn Ihr Steppke da nicht mehr weiß, wo er ist, ist es ganz hilfreich, wenn die Eltern auf dem Telefon verfolgen können, wo das Kind denn sich gerade befindet.
Sehr schöne Idee. Wie weit ist sowas an der Umsetzung? Wie viel Interesse ist an so einer Lösung bisher da?
Also wir haben es aufgebaut. Das Interesse war in der Anfangsphase total riesig, wie gesagt, das war im Mai. Alles fing ganz locker mal an zu gucken, wie können wir jetzt dementsprechend wieder in ein normales, neues Leben reingehen. Und wir haben das vielen Kunden auch präsentiert. Der Nachteil bei so einer Lösung ist aber der massive Hardwareverbrauch, den wir nutzen. Ja, also alle 25 Quadratmeter muss ich an der Decke einen Sensor haben, damit ich das verfolgen kann, damit ich diese Raumdichte prüfen kann. Ja, und ich zitiere nur einfach mal einen Kunden, den wir das vorgeschlagen haben. Der hat gesagt, also unsere Produktionshallen haben insgesamt eine Fläche von 10 Quadratkilometern. Damit Sie das Pricing für uns mal darstellen müssen, müssen Sie Ihre Excel-Spalte verbreitern und das wollen wir nicht.
Also Kosten hier ein großes Thema, die als Hürde im Wege stehen.
Ja, genau. Technisch machbar, ja, und von den Aufwänden her sehr schwierig. Wir werden wahrscheinlich die ein oder andere Anwendung in bestimmten Bereichen haben, wo es notwendig ist, aber der große Rohort wird diese Lösung wahrscheinlich nicht sein.
Gibt's eine andere?
Ja, das ist natürlich ganz interessant. Da muss man sich einfach nur mal zurücklehnen und von der Seite einfach mal nachdenken, was ist eigentlich das Ergebnis, wenn ich eine Personendichte messen möchte? Man möchte eigentlich, dass die Luft, die Person umgibt, eine bestimmte Qualität nicht unterschreitet.
Gerade wenn es hier um Übertragungen durch Aerosole geht, das Kernthema eigentlich.
Genau. So, also könnte man auch sagen, ich messe doch gar nicht erst die Leute oder die Person, sondern ich messe gleich die Luftqualität. Ist viel einfacher.
Und ich weiß auch, wenn ich mit wenig Leuten schlechte Luft produziere, funktioniert es sogar genauer.
So, ein anderes Beispiel, nehmen wir doch einfach mal, sagen wir, eine Verkehrskontrolle. Da sagt der Polizist auch nicht, wie viel Bier haben Sie getrunken, sondern Sie müssen eine Blutprobe machen und das Ergebnis ist wichtig. Also haben wir gesagt, ist es doch viel einfacher. Wir messen einfach nur die Luftqualität. Und die Anzahl der Leute ist uns ja eigentlich im Prinzip egal. Und das ist ein viel einfacher Ansatz, weil ich natürlich viel weniger Sensorik brauche. Und viel schneller umzusetzen und passt auch viel mehr in unsere SAP-Strategie, weil es im Prinzip ein Internet of Things-Thema ist.
Beschreiben Sie mir diese Geschichte doch bitte noch etwas genauer. Was für Sensoren sind es? Wie viel brauchen Sie davon? Kann man die vielleicht auch in andere Systeme integrieren?
Also fangen wir mal ganz einfach von vorne an. Das ist ein Sensor, der Luftqualität misst. Ja? Erstmal CO2-Gehalt, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, relativ einfach. Aber auch sozusagen die Aerosole, das Abkürzung VOC. Das heißt also praktisch wirklich, wie die Luft stinkt, wenn man das mal so einfach betrachtet. Also wirklich die Partikel in der Luft. Und das ist genau das, was ein Coronavirus eigentlich im Prinzip als Vehikel benutzt, um von Person A zu Person B zu hüpfen. Und genau das messen wir und das sammeln wir und können dann dementsprechend Alert-Funktionen, das heißt Warninformationen geben, wenn die Raumluftqualität ein bestimmtes Qualitätslevel unterschreitet.
Das heißt, diese Informationen laufen dann in einer Schaltstelle, in einer zentralen Warte zusammen, von wo aus dann der Alarm gegeben werden
kann. Genau, aber diese Warte ist natürlich nicht von SAP für alle Räume betrieben, sondern wenn wir das jetzt beispielsweise in einer Universität aufbauen, das sind unsere ersten Kunden, wo wir das jetzt pilotieren, weil das Semester fängt bald an. Ja, und man weiß noch gar nicht genau, wie soll das in den Hörsälen funktionieren? Wie entwickelt sich das mit der Luftqualität? Und da ist es natürlich ideal, wenn wir so eine Messfunktion haben, wann denn notfalls müsste vielleicht mal eine Vorlesung kurz mal unterbrochen werden, um gelüftet zu werden.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit den Universitäten?
Das hängt damit zusammen, in unserem Projekt haben wir halt noch andere Lösungen mit eingebaut, wo wir Forschungsdaten miteinander verknüpfen können. Und da hatten wir eh schon Kontakt zu den Universitäten. Und dann ist natürlich der Weg kurz, um zu sagen, könnt ihr das mal da oder da auch benutzen, auch wenn es andere Ansprechpartner sind.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück in die Entwicklung dieser Ideen. Wir haben vorher schon gesagt, es gibt da so ein bisschen dieses Start-up-Feeling, Hackathons und solche Geschichten. Wie ist diese Idee entstanden?
Ja, wir hatten, wie gesagt, in diesem One Billion Lives-Thema hatten wir sozusagen ein Projekt, wo wir eine Plattform bauen wollten, wo wir Daten, auch IoT-Daten, besser miteinander vermischen können, um zum Beispiel RKI-Daten und Luftqualitätsdaten und andere Daten miteinander vermischen können. Und dann kam ein Kollege von mir und hat gesagt, Kai, was hältst du davon, wenn wir solche Daten von Bewegungen selber erfassen, nicht nur andere abgreifen, sondern selber machen? Da habe ich gesagt, ja, tolle Idee. Ich habe das mit unseren Entwicklern abgesprochen. In diesem Team hatten wir ein kleines Spezialistenteam. Und der eine, mit dem ich schon andere Hackathons gemacht habe, gute Idee, können wir machen, ich mache das und das. Und der andere hat dann gesagt, ja, das können wir da und da. Es ist auch von der Seite her so eine, wenn man diesen Start-up-Dings hat, wir hatten oftmals Telcos abends um 20 Uhr. Ja, das unterstreicht ja auch, dass es nicht so ein Behördenkram ist, sondern dass da wirklich auch Spirit und Passion von den Leuten dabei ist.
Jetzt also erster Schritt in Universitäten. Wenn es jetzt Unternehmen gibt, die sagen, das interessiert mich auch, gibt es da auch schon so Möglichkeiten, ein bisschen was auszuprobieren? Ich weiß, wir sind hier alle noch recht weit vorne in diesen Themen. Kann man da schon ein bisschen?
Also wir haben ja nun selber das Thema, dass wir Back to Office haben, hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Wir haben jetzt auch unsere Kantinen schon wieder geöffnet und wir überlegen auch, ob wir vielleicht auf der einen oder anderen Kantine das mal von der Seite pilotieren und überall da, wo wir einen nicht vorhersehbaren Publikumsverkehr haben, kann das natürlich extrem wichtig sein für jedes Unternehmen, dort auch für seine Gäste und für seine Mitarbeiter im Besonderen auch zu sorgen. Ich mache Infection Protection. Und das ist ja genau Protection. Wir sorgen dafür, dass im Prinzip nicht eine Situation eintritt, die zu einer vereinfachten oder höheren Infektionsrisiko führt, sondern wir sorgen dafür, dass diese Situation gar nicht erst kommt.
Wir haben vorher auch schon die Themen Datenschutz, Datensicherheit kurz angesprochen. Wenn Sie in Ihrer Runde beim Brainstormen sind, bei den Spätabendtelefonaten, gibt es da auch schon mal Ideen, die Sie dann doch aus diesen Gründen sofort über Bord schmeißen?
Ja, ganz zu Anfang hatten wir natürlich die Idee, wenn wir ein durchgängiges, netzwerkmäßiges Tracking haben, das heißt, eine Person ist infiziert, die hat andere Personen getroffen, die wiederum andere Personen getroffen, die dann vielleicht ihre Kinder getroffen haben. Technisch betrachtet wäre das total genial, wenn man das durchgängig verfolgen könnte. Ja, und da haben unsere Entwickler gesagt, Kai, wenn du das machen willst, bin ich nicht mehr mit dabei. Ja, also ziemlich klare Aussage.
Die Lösungen, mit denen wir jetzt so zu tun haben, also dieses Messen der Luftqualität zum Beispiel, lässt sich das auch in eine Art Facility-Management-Lösung integrieren in Raumbuchungssysteme? Ich denke da mal eben wieder an die Konferenzen, die wieder möglich werden könnten.
Ja, wir haben ja zum Beispiel bei SAP auch ein Real Estate Management, ja, wo man genau solche Monitoring-Systeme mit einbinden kann. Ja, und definitiv ist das natürlich eine Zielgröße von uns, das miteinander zu kombinieren, auch wenn es in der Anfangsphase losgelöst voneinander funktionieren kann.
Nun komme ich nochmal auf die Corona-Warn-App zu sprechen, die ich auf meinem Smartphone habe und mit mir eben um die 17 Millionen andere Menschen in Deutschland auch. Ich glaube, es geht auf die 18 Millionen inzwischen gut zu. Co-entwickelt mit der Deutschen Telekom von SAP. Gibt es auch in dieser Richtung Gedankenspiele, wie man da noch weiter mitarbeiten könnte?
Ja, also definitiv hat uns auch ein Kunde darauf aufmerksam gemacht, das wäre doch ganz toll, wenn wir sozusagen die Corona-Warn-App im Prinzip in einem Raum stellen und dass der Raum dann genauso agiert wie eine Person. Das haben wir so ein bisschen weiterentwickelt und haben gedacht, das ist eine coole Idee.
Das heißt, der Raum wüsste dann, bei mir waren Personen, die irgendwann später als infiziert sich gemeldet haben.
Genau, und damit kann der Raum ja selber rum auch als infiziert gemeldet werden und könnte dann dementsprechend alle anderen warnen, die in diesem Raum waren. Im Prinzip eine gute Idee, aber politisch betrachtet hat die Bundesregierung ja gesagt, die Corona-Warn-App ist eine freiwillige Möglichkeit, dass die Bürger von Deutschland sich praktisch die Sicherheit erhöhen. In dem Moment, wo wir das jetzt in eine Enterprise-App einbinden, ist diese gesamte App natürlich nicht mehr freiwillig. Und das würde natürlich, sagen wir mal, die Regierung in ein Dilemma reinstellen, weil sie sagt, es ist freiwillig und plötzlich sagen die Arbeitgeber, nee, du kommst hier gar nicht mehr rein, wenn du diese App nicht hast. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, in diese App können wir nicht integrieren. Es gab auch technische Hürden, die hätte man vielleicht noch meistern können. Aber man kann natürlich etwas Ähnliches bauen, was parallel ist, was genau diese Funktionen dann von der Seite her abbilden kann.
Das heißt also, Corona-Warn-App bleibt wie sie ist, wird im entsprechenden Maße weiterentwickelt und verbessert, so wie das jetzt über die letzten Monate auch immer schon geschehen
Korrekt.
Ist. Jeder hat gemerkt, da kommt immer wieder mal ein Update, das vielleicht ein Fehlerchen ausbügelt oder eine Funktion noch etwas verbessert, aber komplett neue Funktionen sind da erstmal nicht angedacht. Dafür denken Sie an eine eigenständige App.
Genau. So und im Prinzip ist da die Zielsetzung, dass wenn Personen in einen Raum gehen, ja, dass der Raum wirklich auch als Teammember sozusagen mit registriert wird und wenn dann dementsprechend eine Person krank gemeldet wird, beim Arbeitgeber muss sie ja dann auch in irgendeiner Form krank gemeldet werden, dann hat man über diese Funktionalitäten natürlich die Möglichkeit, alle Mitarbeiter zu informieren, die sich dann in dem fraglichen Zeitraum auch in diesem Raum aufgehalten haben, unabhängig, ob sie diese Person getroffen haben. Weil das würde ja wiederum die Public App abbilden.
Mhm. Gibt's trotzdem auch Gedanken, das über Unternehmen hinaus einzusetzen? Also ich denke immer noch an ein Restaurant, in das ich gehe, wo ich entweder einen QR-Code einscanne, um mich irgendwie zu registrieren oder Zettel ausfülle, erst vorhin wieder geschehen. Denkt man auch in so eine Richtung wirklich an die große Öffentlichkeit?
Also wir wollen jetzt natürlich erstmal gucken, wie es jetzt intern für ein Unternehmen funktioniert, aber prinzipiell ist das natürlich schon eine ideale Anwendung. Ich habe ein Telefon in der Tasche, da läuft irgendetwas im Hintergrund, ich gehe in ein Restaurant rein und ich brauche im Prinzip nichts zu machen. Ja, Scannen ist ja auch wiederum eine willentliche Entscheidung, ja, und dann ist das Licht zu schlecht, ich habe das selber schon erlebt, dann steht man da rum, alle wollen dann das machen, dann hat man irgendwie den funktioniert, dann kriege ich meinen Code nicht weggeschaltet und so weiter. Und wenn das natürlich berührungslos funktioniert und ich nichts machen muss, ist das natürlich ein Vorteil für die Besucher eines Restaurants als auch für den Restaurantbetreiber.
Aber da sind wir wirklich noch bei Zukunftsmusik, aber immerhin Ideen, die es schon gibt, die vielleicht dann doch auch noch weiter entwickelt und umgesetzt werden.
Genau, also wir sind permanent dabei und gucken, was wir machen können, wie wir das machen können. Und wir sind ja natürlich, in unserem Team haben wir auch jemanden, der zum SAP-Betriebsrat gehört. Ja, und jetzt können Sie sich vorstellen, ein Unternehmen, was mit Daten arbeitet, da ist natürlich der Betriebsrat extrem empfindlich, was es um dieses ganze Thema Sicherheit und Datensicherheit mit Personen- und Mitarbeiterdaten geht. Und das ist natürlich immer ganz gut, wenn man mit solchen Leuten auch gleich direkt sprechen kann.
Dann können die Bedenken im Vornherein schon ausgeräumt werden oder Entwicklungen eben einfach nur so weit gehen, wie es wirklich wasserdicht ist.
Definitiv. Und ich habe auch schon mit Kunden gesprochen, die Kunden sind ja auch von der Seite her mit Ideen behaftet. Es ist ja nicht immer nur so, dass wir sagen, wir haben eine Idee entwickelt, das tragen wir rein. Wenn wir mit den Kunden sprechen, kommen die natürlich auch mit Ideen, wo ich selber auch schon gesagt habe, coole Idee, aber durch den Betriebsrat werden sie das never ever durchkriegen. Das können sie gleich beerdigen.
Denn Datenschutz und Datensicherheit sind auch wichtig, auch im Zuge einer Pandemie und im Zuge eines Schutzes vor Viren.
Definitiv.
Was nutzen Sie intern jetzt mal über diese Hackathons, die wir angesprochen haben, hinaus, um solche Entwicklungen schnell umzusetzen, schnell ausprobieren? Denn es geht ja nichts, wenn man nicht auch mal ausprobieren kann, was man da so am grünen Tisch sich ausgedacht hat.
Das ist eine ganz interessante Frage, die Sie da stellen. Und zwar haben wir hier auch für unsere Ideen im Prinzip ein Format genutzt, was wir Hack to Soul nennen. Das nennt sich Hack to Solution. Ja, klar, fängt es immer an, dass wir da noch ein Training haben. Das könnten wir jetzt SAP intern weglassen. Fängt aber im Prinzip mit dem Design Thinking an, dass wir erstmal gucken, wie könnte ein Prozess aussehen, dass wir ihn grob beschreiben. Dann haben wir den gesamten Prozess. Dann gucken wir, was von diesem Prozess können wir in einem ersten Pilot mal entwickeln. Und dann wird das iterativ durchgeführt. Dieses Verfahren haben wir so aufgebaut, dass wir das in einer Woche durchkriegen. Ja, das haben wir manchmal natürlich jetzt ein bisschen mehr gebraucht im Bereich dieser Corona-App, aber insgesamt ist das ein Verfahren und durch diese Design-Thinking-Phase, die wir mit unseren Kunden entwickelt haben, ich kann mich noch an die ersten Hackathons erinnern, die gingen bis nachts um zwei, da hatten wir diese Design-Thinking-Phase noch nicht, weil irgendjemand mittwochs Nachmittag festgestellt hat, oh shit, ich muss nochmal komplett neu anfangen. Ja. In dem Moment, wo wir diese Design-Thinking-Phase gemacht haben, die einen halben Tag Zeit kostet, waren wir eigentlich in der Regel um 22 Uhr fertig. Was schon ein großer Unterschied ist, wenn man mal die Gesundheit und die Ausgeschlafenheit der Teilnehmer betrachtet.
Also mancher Ehepartner wird da immer noch sagen, du kommst mir zu spät nach Hause um 22 Uhr.
Man muss bedenken, das ist ein Hackathon. Das ist nicht das normale Arbeitsleben. Nicht, dass hier ein falsches Bild von SAP entsteht.
Aber das, was Sie da beschreiben, ist das auch etwas, wovon Kunden jetzt wieder neu auch in anderen Anwendungen profitieren können, dass SAP auch wiederum schneller wird für den Kunden?
Naja, ich meine, das ist ja eine grundsätzliche Funktionalität, die wir haben, dass wir praktisch eine Entwicklungsplattform haben, wo wir Tools haben und wir haben jetzt auch beispielsweise, jetzt kommen wir ein bisschen technischer, Low-Code-Plattform integriert, wo ich also praktisch selber in der Lage wäre, eine Anwendung zu entwickeln, aber eigentlich kann ich gar nicht programmieren.
Aber so. Geht bis hin zu SAP Cloud Plattform.
SAP Cloud Plattform ist nachher sozusagen die Grundlage, wo nachher alles läuft und diese Low-Code-Plattformen, die funktionieren dann auf oder mit der SAP Cloud Plattform, genau.
Nun arbeiten Sie an diesen Ideen mit Partnern. Wer ist da im Boot? Welche Expertise holen Sie sich von außen dazu?
Also nehmen wir mal das Beispiel mit der ganzen Sensorik. SAP stellt ja selber keine Sensorik her. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Firma Wille Engineering zusammen, die uns diese Sensorik zusammengebaut hat und auch das Management von dieser Sensorik übernimmt. Ja, das nutzt ja nichts, wenn ich nachher hunderte von Sensoren habe und ich möchte irgendein Parameter ändern und muss zu jedem einzelnen Sensor hinrennen. Das ist total uneffektiv. Das möchte man natürlich over the air haben. Und dann haben wir einen anderen Partner, PineStack, der uns dabei hilft, wenn wir tatsächlich eine Mobile App haben und wir wollen die Dichte von Personen messen, was absolut immer noch relevant ist, nicht in dem großen Ausmaß, wie wir ursprünglich gedacht haben. Aber genau was die können, ist eben aus einer Signalstärke eine Entfernung umzurechnen. Mhm. Wie weit bin ich von einem Raum entfernt? Wie weit bin ich von einer Person entfernt?
Also viele, die mit dabei sind und Sie bei den Entwicklungen unterstützen und auch mit eigenen Ideen wahrscheinlich immer wieder mit dabei sind auch.
Ja, wir haben natürlich auch regelmäßig Gespräche mit den Partnern und weil es hardwarelastige Themen sind, haben wir natürlich auch physische Termine. Ja, wo wir uns hier beispielsweise in Hamburg treffen, in anderen Standorten treffen, wo wir das auch wirklich mal installieren, zu testen, um zu gucken, wie kommen die Daten rüber. Und das ist natürlich immer was ganz Interessantes, gerade in so einer Zeit, wo man doch relativ viel Homeoffice macht.
Wir haben spannende Ideen schon gehört von Ihnen. Also einmal das Thema Raumüberfüllung erkennen anhand Luftanalyse, messen, wie ist die Qualität der Luft, wie viel Aerosole sind da unterwegs. Wir haben gehört von Ideen, wie man das, woraus die Corona-Warn-App besteht, in anderer Form weiterentwickeln könnte zu einem anderen Produkt. Was sind nächste Schritte? Was haben Sie noch für Eisen im Feuer aus Ihren Hackathons?
Naja, das Wichtigste ist eigentlich im Prinzip, dass wir das einfach machen. Das sind eigentlich die drei Bereiche, die wir dort schon angesprochen haben. Das heißt also mit Sensorik die Luftqualität messen, dass ich die Personen überprüfen kann, beziehungsweise die Räume überprüfen kann. Und dass wir natürlich das Ganze nachher auch, das ist das nächste Eisen. Wir sprechen ja natürlich jetzt auch mit den Universitäten. Wir sprechen in anderen Bereichen mit Forschungsgremien. Wenn wir diese Daten alle haben, dann kann man das natürlich auch hervorragend dafür zu nutzen, um neue Richtlinien zu erstellen. Ja? Wenn ich weiß, bei welcher Luftqualität ich ein mehr oder weniger geartetes Infektionsrisiko habe, dann kann man sozusagen neue Grenzwerte von der Seite erstellen. Das ist sozusagen der zweite Aspekt, den wir noch berücksichtigen. Damit kommen wir der ursprünglichen Herkunft der Idee wieder nahe. Das war ja aus diesem Thema 1 Billion Lives. Ja? Und aus einer konkreten Anwendung wieder sozusagen in diesen Nebel, in die Gesamtheit zu betrachten, um daraus dementsprechend neue Erkenntnisse zu entwickeln. Und da sind natürlich diese neuen Schlagwörter wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, das sind ja alles Funktionen, die wir tief in den Eingeweiden unserer Lösung schon mit drin haben und die können wir dann natürlich hervorragend nutzen.
Also es wird auf alle Fälle spannend bleiben, was aus den Köpfen entspringt, mit denen Sie hier sich die Abende, nicht die Nächte, die Abende um die Ohren schlagen. Wer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann man Ihnen auch anderswo über die Schultern schauen, irgendwo online? Oder ist das momentan auf das begrenzt, worüber wir uns heute unterhalten haben?
Also ich bin natürlich über LinkedIn erreichbar. Wir werden Neuerungen immer kommunizieren. Und wenn jemand auch eine tolle Idee hat, die er umsetzen möchte, soll er einfach mal bei Google Hack to Soul und das Tu als 2 geschrieben, also Hack 2 Soul, ja, eingeben. Da laden wir immer zu Hackathons ein und wenn jemand eine tolle Idee hat, wäre ich begeistert, da drin zu lesen und ich könnte ihn zu unserer nächsten Veranstaltung einladen.
Wunderbar. Kai Jeschke, Business Architect bei SAP mit vielen spannenden Einblicken in aktuelle Entwicklungen, die uns in schwierigen Zeiten das Leben im Beruf wie vielleicht auch im Alltag wieder etwas leichter machen können. Ich sage ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeiten.
Einmal im Monat gibt es einen neuen SAP News Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Klaus Krüsken war für Sie am Mikrofon.